Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
Herzlich willkommen zu Frag doch mal die FinCon. Kaum ein Thema wird aktuell im Zahlungsverkehr so intensiv diskutiert wie der digitale Euro und gleichzeitig ist da noch sehr viel unklar. Ist es nur ein Konzept? Kommt er wirklich? Was bedeutet das konkret für Banken und natürlich die Endkunden? Genau darüber sprechen wir heute und versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen zwischen Strategie, Regulierung und Umsetzung. Ich bin Ulrike und ich spreche heute mit meinem Kollegen Theo Reinle, unserem Experten für Zahlungsverkehr und Transformation. Und was er sonst noch alles so bei der FinCon Reply macht, das wird er uns jetzt selber sagen. Hallo Theo.
Hallo Ulrike, ich freue mich auf das Gespräch. Schön, dass wir die Zeit dafür finden. Ich bin der Theo. Ich bin in der FinCon im Marktsegment Banken für Zahlungsverkehr und Transformationsprojekte zuständig, wie du das schon richtig gesagt hast, und bin hier seit 20 Jahren dabei, in Operations-Abteilungen, Operations von Banken, Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung, aber in den letzten 15 Jahren hauptsächlich Zahlungsverkehrsprojekte ins Ziel zu bringen. Und dazu gehört ja auch der digitale Euro.
Sehr spannend. Ich würde auch gerade direkt einsteigen, denn wenn du den digitalen Euro in wenigen Sätzen erklären müsstest, was ist das eigentlich?
Wenn man das ganz kurz zusammenfassen möchte, dann kann man den sehr gut mit Bargeld vergleichen, nur eben digital. Der digitale Euro ist sozusagen digitales Zentralbankgeld, so wie das Scheine und Münzen ja auch sind für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmen im Euroraum. Also eine Ergänzung zum Bargeld, aber kein Ersatz. Und während wir heute, das kennen wir ja so aus dem Bezahlalltag, hauptsächlich mit Giralgeld, also mit dem Geschäftsbankengeld bezahlen, das über Girokonto, unsere Karten-Wallets und mit unserem Mobiltelefon abwickeln. Da wird der digitale Euro, so wie das Bargeld, direkt von der Zentralbank als Zahlungsmittel bereitgestellt. Und das Ziel dahinter ist im Prinzip eine Unabhängigkeit und eine Resilienz und auch der Aufbau eines neuen Ökosystems hier in Europa.
Also kann man sagen, es ist nicht einfach nur eine weitere Bezahl-App.
Nein, das kann man nicht sagen. Das geht hier schon um deutlich mehr. Das geht nämlich darum, wie wir hier unabhängig von außereuropäischen Big-Tech-Ökosystemen oder auch Kartenzahlungen hier unsere freiheitliche, selbstbestimmte Zahlungsinfrastruktur und Zahlalltag gestalten können und dabei unsere hohen europäischen Standards im Datenschutz, in der Sicherheit und auch in der Verfügbarkeit eben gewährleisten können.
Jetzt haben wir am Anfang schon gesagt, das betrifft ja eigentlich alle Kreditinstitute und auch die Endkunden. Also es ist ja, wir beide machen ja sehr viel Projektgeschäft, es ist ein Projekt, ne? Und es ist, glaube ich, kein kleines Projekt. Wo steht dieses Projekt genau?
Ja, bis vor kurzem war das hier ein sehr konzeptuelles Projekt und Vorhaben und in den letzten 2 Jahren ist das schon wirklich deutlich konkreter geworden, muss man sagen. Wir arbeiten jetzt momentan zusammen mit der Europäischen Zentralbank in der sogenannten Vorbereitungsphase an den Grundlagen für die Einführung. Und dazu gehören ganz viele verschiedene Themen, wie zum Beispiel die Finalisierung von technischen Zielbildern für verschiedene Anwendungsfälle des digitalen Euros, für die Klarstellung und Beschreibung von Rollen von bestimmten Marktteilnehmern, wie zum Beispiel den Zentralbanken, den Geschäftsbanken und Payment Service Providern. Es geht darum, Standards und das Rulebook fertigzustellen und in eine erste Version 1.0 zu gießen und dann eben die konkreten Nutzungsprozesse des digitalen Euros, die sogenannten User Journeys, auch zu gestalten. Die finale politische Entscheidung, die steht noch aus, aber das kann nur noch eine Frage von wenigen Monaten sein. Fachlich und organisatorisch sind wir jedenfalls so weit, dass viele Marktteilnehmer, Banken und Payment-Service-Provider schon fleißig beginnen können mit den Vorbereitungen.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das Rulebook. Warum ist das so wichtig?
Das Rulebook ist so wichtig, weil das im Grunde genommen das Betriebsmodell des digitalen Euros beschreibt. Also wer macht was? Welche Rollen gibt es eigentlich? Welche Standards gelten? welche exakten Prozesse und in welcher Reihenfolge müssen denn Banken eigentlich unterstützen und von Banken unterstützt werden? Und wenn man sich die aktuelle Version des Rulebooks, die jetzt in der Version 09 vorliegt, ansieht, dann sieht man schon ganz klar, das ist kein zentrales Projekt oder Produkt der Europäischen Zentralbank, sondern das ist was, was im ganzen Ökosystem unserer Branche spielt, nämlich mit den Zentralbanken, mit der EZB, mit den Banken und Payment Service Providern, die als Banken und Payment Service Provider auch die zentrale Distribution des digitalen Euros übernehmen.
Es hört sich natürlich schon sehr komplex an, ne? Also, und nicht sehr profan. Wenn du es mal runterbrichst, wirklich auch mal für unsere Hörer und Hörerinnen, was das wirklich ganz konkret bedeutet. Magst du das nochmal einordnen? Danke.
Sehr gerne, sehr gerne. Das bedeutet, und ich nutze mal wieder den Vergleich zum Bargeld. Also auch das Bargeld wird ja von den Banken distributiert. Ne? Wir bekommen ja das Zentralbankgeld, was wir momentan in Form von Münzen und Geldscheinen haben, auch nicht von der Europäischen Zentralbank oder von der Deutschen Bundesbank direkt, sondern wir gehen zu unseren Banken, zu den Geldausgabeautomaten und dort wird das eben verteilt und im Markt verbreitet und so wird das mit dem digitalen Euro auch sein. Banken bleiben also, und das ist auch der Europäischen Zentralbank und den Nationalbanken sehr wichtig, der zentrale Zugangspunkt und Kontaktpunkt für Kunden. Ne? Banken onboarden Nutzer, führen Kontenlogiken ein, die integrieren den digitalen Euro in Wallets, bieten Services an in ihren Apps und sind eben als die zentrale Vertrauensstelle für den Kunden da. Und die EZB mit den großen Nationalbanken stellt die Infrastruktur das Regelwerk bereit. Und so machen wir daraus in dem ganzen Ökosystem ein nutzbares Produkt für den Bezahlalltag.
Sehr schön. Jetzt haben wir so ein bisschen schon das Projekt, auch auf der Bankenseite hast du so ein bisschen beleuchtet, wo man da steht, auch gerade aus der politischen Sicht. Wenn wir jetzt mal so auf die wirklich die Kundenseite, so wie du und ich, wir beide sind ja auch Kunden, wie würde man zukünftig mit dem digitalen Euro bezahlen?
Ja, da gibt es ein wahnsinnig breites Spektrum an Alltagstätigkeiten, die so ein digitaler Euro gewährleisten muss. Und das zeigen zum Beispiel auch User Journeys, die aktuell diskutiert werden. Da geht das los von Onboarding, Funding und Payment. Das ist erstmal so, will ich so sagen, der Zugang und das Aufladen von digitalem Euroguthaben bis zur ersten Bezahlung. Also im Onboarding kann man sich das zum Beispiel so vorstellen, dass ich in der App von meiner Bank einen Zugang zum digitalen Euro beantrage. Das wird dann von der Bank geprüft und die Bank übernimmt auch meine ganzen Autorisierung, Authentifizierungs-Services und vergibt dann über einen API-Call zu der Digital Euro Service Plattform mir, sofern ich noch kein anderes habe, ein digitales Euro-Konto. Und so bekomme ich überhaupt erstmal die Möglichkeit, ein Wallet zu haben. Und über einen Use Case, den man zum Beispiel Funding nennt, kann ich dann von meinem Girokonto bei meiner Bank, das mit meinem digitalen Eurokonto verknüpft ist, digitale Euros abheben. Man kann sich das so vorstellen, als wenn ich den Geldautomaten praktisch in meinem Handy oder in meinem mobilen Endgerät mit eingebaut hätte. Und wenn man das alles bewerkstelligt hat, also ich bin geonboardet, ich habe mein digitales Euro-Wallet aufgeladen, also digitale Euros eingetauscht, dann kann ich damit bezahlen. Aber es gibt natürlich auch viele weitere Use Cases, die beachtet werden können, denn ich kann ja auch mal an meine Bank wechseln zum Beispiel. Oder ich kann, wenn ich meine Digital Euro Account Number nicht immer auswendig sagen möchte, Aliase hinterlegen wie eine Handynummer oder eine E-Mail. Und die kann ich natürlich dann auch ändern. Ich kann mein digitales Eurokonto mit meinem Handy zusammen vielleicht irgendwo verlegen, verlieren oder es kann mir gestohlen werden. Dann muss es einen Prozess geben, dass ich das Ganze auch recovern kann. Und da sind wir ja noch gar nicht bei den ganzen Alltagsthemen eigentlich, wie E-Commerce, In-App-Payments, Person-to-Person-Zahlung, sodass ich dir, Ulrike, zum Beispiel 50 digitale Euros übertragen kann, so wie ich dir ja auch eine 50-Euro-Note in die Hand geben könnte. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Daueraufträge zu verwalten, wiederkehrende Zahlungen einzustellen. oder wenn ich eine im E-Commerce erworbene Ware wieder zurückgebe, die digitalen Euros eben in einem Refund-Prozess wiederzubekommen. Es gibt also eine ganze, ganze Menge von Use Cases, die ganz wichtig sind, damit der digitale Euro alltagstauglich wird.
Also es ist, kann ich es mir wirklich so wirklich vorstellen wie ein normales Zahlungsmittel, wie wir es heute auch kennen. Und es ist deswegen auch kein Nischenprodukt, wie der eine oder andere auch, man liest ja auch die Presse, da fällt das auch immer wieder, ist nur ein Nischenprodukt. Das würdest du klar verneinen? Oder Nein. Wie siehst du es gerade?
Genau, der digitale Euro ist kein Nischenprodukt. Wenn der kommt, dann kommt er auf jeden Fall mit dem Anspruch, im Alltag komplett relevant zu sein. Und da kommt es auch für den Endbenutzer im Bezahlalltag am Ende nicht auf die Technologie an, die dahinter sich verbirgt, sondern es kommt ganz stark darauf an, dass wir eine gute Akzeptanz, ein gutes Nutzererlebnis haben. Und das bedeutet also, dass das optimal in alle Bankkanäle zum Kunden hin, aber auch in das Core-Banking integriert sein muss, damit wir eben alles abbilden können, was wir im Bezahlalltag erleben können und manchmal eben auch erleben müssen, wie zum Beispiel der Verlust unseres Endgeräts.
Du hast gerade schon gesagt, das Nutzererlebnis. Bevor aber die Kunden in dieses positive Nutzererlebnis kommen, müssen, glaube ich, die Banken doch noch einiges tun. Also und da jetzt vielleicht mal zum wichtigsten Punkt kommen, was sollen Banken heute tun, damit sie irgendwann ihren Kunden wirklich dieses tolle Nutzererlebnis, was du gerade skizziert hast, bieten zu können?
Ja, da gibt es eine ganze Menge an Handlungsfeldern, die abgedeckt und auch bearbeitet werden müssen. Ich nenne mal ein paar und gehe dann mal im Detail so ein bisschen drauf ein. Also wir haben einmal die Digital Euro Account Number und verschiedene europäische Initiativen, die mit dem Core Banking von Banken vernetzt werden müssen, die sich um das Thema Identität drehen. Dann heißt das auch, dass wir in unseren Banking Channels auch dieses neue Produkt digitale Euro integrieren müssen. Wir brauchen bei den Banken selbst eine neue Art von Liquiditätssteuerung. Das bedeutet, das, was Banken an digitalen Euros in ihren Kunden, in ihren Wallets zur Verfügung stellen, muss eben auf der Digital Euro Service Plattform auch auf einem sogenannten Designated Cash Account vorgehalten werden, aus eben Liquiditätsgesichtspunkten. Was für Banken sicherlich auch ein ganz spannendes Thema ist, dass wir ja auch eine ganz neue Kontenlogik haben, wenn man sich das aus Sicht der Bank vorstellt, dass man hier ein digitales Eurokonto führt, auf dem Zentralbankgeld liegt, bedeutet das ja, dass man eine zweite Kategorie von Konto neben ein Girokonto stellt, nämlich das digitale Eurokonto, was saldiert und abgerechnet werden muss. Und was wir auch haben, ist eine neue Clearing-Logik, ne? Und das bedeutet, dass wir hier aus dem klassischen Zahlungsverkehr rauskommen, wo wir Zahlungsverkehrsnachrichten an Clearing-Systeme abgeben. Hier wird es eine sehr stark API-bezogene Request-Response-Mechanik geben mit der Digital Euro Service-Plattform. Aber lass mich vielleicht auch nochmal auf das Thema digitale Identität eingehen. In der Europäischen Union sind ja in den vergangenen Jahren mit eIDAS und jetzt mit eIDAS 2.0 sehr viele Initiativen in Verbindung gewesen, wo es darum geht, in Europa und vor allen Dingen auch im Euroraum ein europäisches, einheitliches Identitätsökosystem zu betreiben, sodass wir vielleicht ab dem nächsten oder übernächsten Jahr, hoffentlich ab dem nächsten Jahr, von unseren Regierungen Wallets zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir unseren Personalausweis, unseren Führerschein, vielleicht die Krankenkassenkarte und sowas unterbringen können. Und darauf ist es eben auch wichtig, dass der digitale Euro aufbaut, denn auch das Digital Euro Account und die starke Authentifizierung und Autorisierung, die mit dem digitalen Euro verbunden ist, basiert sehr stark auch auf diesen Identitätsthemen, an denen alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union arbeiten und die auch die Banken in ihre Kernbanksysteme integrieren müssen. Und lass mich vielleicht noch einen letzten Punkt sagen, und das ist eben auch ein toller Vorteil, den Banken jetzt haben. Durch das Bezahlen mit dem digitalen Euro werden die Apps der Banken wieder sehr relevant, weil sie eben im Bezahlalltag von dir, von mir, von allen Bürgerinnen und Bürgern wieder eine ganz starke Relevanz haben, sehr stark aufgesucht werden, an der Supermarktkasse rausgeholt werden, zum Scannen von QR-Codes im E-Commerce verwendet werden. Hier ist es eben auch eine Möglichkeit, für dich und für mich sehr bequem Bezahlalternativen zur Verfügung zu stellen und den Banken eben die Möglichkeit bekommen, den Kunden wieder in ihre Apps, in ihren Bezahlalltag zurückzuholen.
Ich glaube, das wäre nicht nur aus Bankensicht, sondern auch aus Endkundensicht sehr gut, wenn das wirklich auch gerade mit dem Wallet alles integriert ist und das für mich als Kunden einfacher macht und ich natürlich sehr schnell sozusagen bezahlen könnte. Du hast es gerade schon gesagt, an der Supermarktkette und zum Beispiel. Das hört sich schon alles sehr komplex an und hört sich auch noch nach viel Arbeit für die Banken an. Und du hast es ja eben auch schon erwähnt, die zentrale Frage ist ja noch nicht abschließend geklärt, ob er wirklich kommt. Aber wenn ich dich als Experten jetzt wirklich frage, und Theo, ich weiß, dass du da der echte Experte bist, wird der digitale Euro kommen? Was meinst du?
Ja, ich bin da ganz überzeugt davon, dass der digitale Euro kommen wird. Der wird sicherlich nicht morgen früh kommen, aber die strategische Richtung, die ist ganz eindeutig. Und wenn man die Kollegen von der Bundesbank und von der Europäischen Zentralbank hört, dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir den digitalen Euro vielleicht im Jahr 2029 ausgegeben bekommen, zumindest die Leute und Bürgerinnen und Bürger, die hier schon Early Adopter sind und sich da ganz früh mit versorgen wollen. Ich bin aber relativ zuversichtlich, dass ich den in den nächsten 5 Jahren, sag ich mal, in meinem Bezahlalltag so langsam vorfinden werde. Und das muss ich ganz klar sagen, das halte ich auch persönlich nicht nur für richtig, sondern auch für ganz notwendig, denn das muss man ganz klar sagen, der digitale Euro, der ist wirklich ganz, ganz, ganz viel mehr als nur ein Zahlungsmittel. Ne? Das ist ein ganz zentraler Baustein für unsere europäische Freiheit, für unsere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und unsere digitale Souveränität. Und lass mich das vielleicht nochmal etwas detaillierter sagen. Europäische Freiheit und die Art und Weise, wie wir hier leben und miteinander wirtschaften wollen, bedeuten eben, dass wir der Gefahr entgehen müssen und uns auch selbst mit einer resilienten und selbstgesteuerten Technik und einem Ökosystem versehen müssen, wo wir nicht Gefahr laufen, aufgrund von politischen Windrichtungen irgendwelche Services, die wir haben, abgeschaltet zu bekommen oder dass unsere Daten aus China oder Nordamerika abgehört und zweckentfremdet werden, sondern dass wir ein eigenes, starkes Ökosystem aufbauen, mit dem wir auch den Ertrag, den ja chinesische, nordamerikanische Unternehmen, die hier momentan unseren Bezahlalltag gestalten, dass wir den eben hier bei uns behalten können und damit eben auch in einem wirklich guten Modell sind, in dem wir hier zusätzliche Services anbieten können, an die wir vielleicht heute auch bei den ersten User-Journeys noch gar nicht denken. Und wenn wir eben das Bezahlen im digitalen Raum hier in Europa künftig, so wie das jetzt heute auch ist, vollständig außereuropäisch laufen lassen, dann geben wir, das müssen wir einfach ganz klar sagen, Kontrolle über Datenstandards und auch über die Wertschöpfung ab. Und das sollten wir hier vermeiden in Europa. Und damit kann man sagen, dass der digitale Euro wirklich diese Chance jetzt bietet und auch schafft, zukünftig nicht nur ein stabiles und auch ein ertragbringendes Zahlungssystem zu schaffen, sondern eben auch ein wertebasiertes. Deswegen, und das wiederhole ich gerne, geht es ja gar nicht nur um Zahlungsverkehr, sondern das geht mit dem digitalen Euro auch darum, wie wir hier in Zukunft leben wollen.
Sehr schön. Jetzt kennen das unsere Hörer und Hörerinnen. Meine allerletzte Frage ist immer, wenn du nur einen Tipp noch an die Banken und Finanzdienstleistungsinstitute geben könntest, womit sie sich wirklich jetzt beschäftigen sollten. Einen letzten Tipp. Nicht nur dich anrufen, sondern einen Tipp, wenn sie sagen, okay, was müssen wir als erstes tun? Hättest du solch einen abschließenden Tipp? Ich weiß, es ist bei so einem komplexen Thema eine schwierige Frage, aber hättest du einen Tipp?
Ja, den hätte ich und der ist auch ein bisschen provokant. Ich würde allen Banken raten, insbesondere den großen Banken, die heute schon sehr viel Zahlungsverkehr abwickeln und die auch eine hohe Reichweite haben, sich bei dem Piloten für den digitalen Euro zu beteiligen und möglichst früh dabei zu sein. Ich weiß, dass hier am deutschen Markt die Bundesbank schon ganz fleißig auf Roadshows unterwegs ist und viele große Player anspricht. Und von daher kann ich nur dafür werben, gebt euch einen Ruck und macht beim digitalen Euro mit. Da wird sicherlich ein Ökosystem entstehen, auf dem wir alle in den nächsten 30, 40 Jahren wunderbar wirtschaften können.
Sehr schön. Vielen Dank, Theo, für diese wirklich klare Einordnung und auch die konkreten Einblicke. Ich glaube, eins wird deutlich. Der digitale Euro ist kein Zukunftsthema mehr, sondern ein Transformationsthema im Hier und Jetzt. Und man muss sich jetzt auch schon damit auseinandersetzen. Und für Banken stellt sich weniger die Frage, ob, sondern wie sie sich positionieren. Das hast du gerade nochmal mit deinem letzten Tipp auch untermauert. Also ich sage vielen Dank, Theo. Ich sage danke an unsere Hörer und Hörerinnen, dass sie Frag doch mal die FinCon sich anhören. Und wenn euch, Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auch, wenn das nächste Mal heißt Frag doch mal die FinCon.
Das war Frag doch mal die FinCon mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir lieben Umsetzung.